Ich freue mich jetzt wirklich, auch wenn wir hardcore gelogen haben, wann wir weitermachen, dass wir weitermachen.
Also ich erinnere mich nicht daran, dass wir jemals
also
gesagt haben,
nicht.
Dass wir, wann
Nee,
wir
ne?
weitermachen.
Nee, Fake News.
Nee, ich dachte, es ist eine Winterpause und wann mein Winter anfängt, ist ja meine Sache, er aufhört.
Hatten wir nicht gesagt, warum aufhört?
Eine Winterpause und wenn der Winter dann aufhört, dann machen wir weiter.
Hätten wir es Winterpause genannt, dann würde das auch total Sinn ergeben.
Haben wir es nicht
aber
Winterpause
ja.
genannt?
Nein.
Sondern?
Ja, wir wollten bis November Pause machen, wir haben das nicht Winterpause genannt.
Ist nicht mehr November?
Ich glaube nicht. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht.
Ja, gut. Anyway, herzlich willkommen zu Staffel 2. Ja, wir sind über die ganze Welt verteilt gerade. Nini hockt in New Orleans und ich in Budapest. Also eine sehr internationale Folge.
Nämlich mit eigentlich vollkommen ohne internationalem Ding, weil der Podcast wird quasi nichts davon haben. Außer ihr setzt noch Leute hin. Also internationale Leute.
Internationale Geschichten.
Es kann sein, dass ihr meine französischen Mitbewohner irgendwann hier durchtrampeln hört. Die unterhalten sich immer lautstark oder hören französischen Rap.
Meine Nachbarn könnt ihr vielleicht auch trampeln hören, aber ohne französischen Rap, nur in laut.
Oh, das ist ja auch spannend.
Ja. Genau, also wir dachten uns, wir machen heute vielleicht wieder eine kleine Einsteigerfolge, in der wir uns gegenseitig wieder Fragen stellen, so wie in unserer allerersten Folge.
In der wir rausfinden, wer wir eigentlich sind.
Und ansonsten vielleicht noch Kleinigkeiten, die uns jetzt, oder was heißt Kleinigkeiten, Dinge, die uns in letzter Zeit natürlich auch beschäftigt haben. Generell, also ich meine, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch so erzählen, was ihr in letzter Zeit getrieben habt oder warum New Orleans oder wie auch immer. Ich kann auch ein bisschen erzählen.
Gerne. Erzähl doch mal, was du da machst in Budapest.
Also ich mache jetzt gerade ein Auslandssemester in Budapest. Ich lebe jetzt hier im Herzen der Stadt. Ich habe eine sehr gute Wohnlage getroffen tatsächlich. Wohne in der netten WG mit drei Franzosen, beziehungsweise einem französischen Pärchen und einem weiteren Franzosen. Ein Norweger, der manchmal irgendwie verschollen ist. Manchmal frage ich mich, ob er noch lebt. Aber ja, und einer Deutschen.
Sobald es komisch anfängt zu riechen, würde ich mir mal Sorgen machen.
Genau, das haben wir auch gesagt. Da müssen wir nachschauen. Ja, genau, aber ich habe dann hier eine Uni, an der ich Filmkurse belege und bin jetzt hier bis Ende Juni.
Ja, auf deine WG bin ich ein bisschen eifersüchtig. Ich bin hier noch nicht alleine. Aktuell habe ich noch Gesellschaft, aber bald bin ich hier alleine. Und ich wohne hier in New Orleans in so einem Wohngebiet, in der Kellerwohnung von meinem Gastgeber. Also ich bin hier auch an der Uni, an der staatlichen Uni. Hier gibt es mehrere Privatunis, aber ich bin an der staatlichen Uni. Und mein Gastgeber ist da Professor an der Uni und ich bin jetzt hier in seiner Kellerwohnung und ich kann mit den Händen die Decke berühren. Das ist irgendwie...
Bist du gewachsen?
Ungewohnt. Und Keller heißt hier auch Erdgeschoss. Also ich bin jetzt nicht im Keller, aber... Es fühlt sich also trotzdem irgendwie kellerig an.
Also eigentlich vom Stockwerk wie zu Hause.
Genau, nur dass die Wände eben, also die Deckenhöhe eben ziemlich niedrig ist. Und man hat in New Orleans eine unfassbar hohe Luftfeuchtigkeit. Deswegen fühlt es sich auch kellerig an. Ne? Alles ist ein bisschen feucht, alles riecht ein bisschen nach Keller.
Schön.
Hier hat auch die letzten...
Wer mag das nicht?
Ja, total super. Hier hat auch in den letzten Monaten niemand gewohnt. Das heißt, es war hier alles irgendwie... Oder es ist auch immer noch so ein bisschen...
Miefig.
Was soll ich sagen? Wie...
Muffig?
Wie so ein Abstellraum noch.
Schön.
Aber mir wurde gesagt, dass es sich noch noch ein bisschen ändern wird. Und das Gute ist halt, es ist halt super billig. In New Orleans sind die Preise für irgendwie Airbnbs oder Wohnungen und so, ist einfach unfassbar, wie viel die Dinge hier kosten. Also alles. Essen kostet super viel. Wohnen kostet super viel. Mhm. Wie gesagt, Public Transport gibt's nicht. Du brauchst ein Auto. Fahrradfahren ist lebensgefährlich. ja, und also du merkst so richtig, die ganze Stadt ist darauf ausgelegt, dass man Auto fährt. Also es ist einfach ungewohnt.
Sind die Spritpreise bei euch auch so viel höher als also jetzt?
Du meinst zum Beispiel Benzin oder sowas?
Mhm.
Nee, das ist die Amerikaner, die beschweren sich jetzt, dass eine Gallone irgendwie ein paar Cent mehr kostet. Wenn die das bezahlen müssten an Sprit, was man in Europa für Sprit bezahlt, dann würden die hier komplett ausrasten.
Weißt du, wie viel man hier im Moment
ja,
bezahlt?
Ja, über 2 Euro, ne, für einen Liter.
Also ich habe letzte Woche, am Donnerstag, habe ich mich mit einer Freundin getroffen und sie meinte dann, sie hat heute ein Schnäppchen gemacht und hat für 2,27 Euro vollgetankt.
Ja, aber die tanken hier für 3 Dollar die Gallone und eine Gallone sind 3,78
Liter. Ich weiß.
Also die es sind auch alle Klischees wahr, ne? Alle haben so riesige SUVs,
ja,
die irgendwie, weiß ich nicht, 30 Millionen Liter die Sekunde schlucken.
Das habe ich in Kanada auch festgestellt. Das ist, ja.
Ja. Und ich habe ja auch, das ist auch ganz interessant, ich habe ja auch zum allerersten Mal diese Verbindungshäuser gesehen. Und auch da sind alle Klischees wahr, die man aus Filmen kennt. So, ne? Du erkennst die Verbindungshäuser nicht nur daran, dass da irgendwie Alpha, Kappa, Beta dran steht, sondern auch, dass es halt die letzte Müllhalde ist. Und die Studenten irgendwie auf dem Dach stehen in Unterhose und Bier trinken. Es ist
alles. Das wundert mich jetzt nicht, dass
alles
das so ist.
Ist wahr. Es ist irgendwie witzig. Aber es hat natürlich auch schöne und coole Seiten. Wir waren gestern natürlich in einem Jazzclub in New Orleans. Das war ziemlich nice. Geil. Und hier wird einfach immer gefeiert. Jetzt, wo Mardi Gras, der Karneval vorbei ist, feiern sie St. Patrick's Day seit 1,5 Wochen. Dabei ist der noch nicht mal.
Ja, hier wirklich genauso. Also ich bin auch, weiß nicht, ich kann jeden Tag feiern gehen. Ich gehe heute schon wieder feiern, es ist Sonntag.
Ja, Budapest ist ja auch so die Party-Hochburg
ja.
Das Gleiche.
Und es gibt unfassbar viele Studenten und vor allem ausländische Studenten. Also ich habe ein Gespräch belauscht mit einer deutschen Führerin, weil hier hat so eine Organisation für Erasmus. Also es sind praktisch von Studenten für Studenten, veranstalten die Partys und ja, irgendwelche Trips und sonst was. Und da waren wir halt bei einem Ausflug und da hat sie sich halt mit einer unterhalten, die gefragt hat, wie viele Studenten hier eigentlich so sind. Also ich glaube, es war nur bezogen auf Ausländische, aber ich bin mir nicht sicher. Aber sie meinte, letztes Semester waren es irgendwie was, um die 3000. Aber ich so, was? Also wenn du durch die Straße läufst, Ergebnis innerhalb von 10 Minuten bestimmt 6 verschiedenen Sprachen. Also es ist richtig wild. Mhm. Aber ganz viele Deutsche und Franzosen hier. So viele Deutsche und Franzosen. Aber trotzdem ist es echt witzig.
Ja, aber es ist ja trotzdem cool, in so einer Studentenhochburg zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich lebe wie du auch in so einem kleinen Keller gefühlt. Mein Zimmer ist halt das kleinste hier und zwar auch noch so eins der letzten, die man wirklich bekommen hat, weil meine Hochschule mir mega spät die finale Zusage gegeben hat. Und mein Zimmer ist halt winzig und ich habe nicht wirklich Tageslicht, weil ich habe so ein langes Fenster, was aber in so einen Schacht reinführt. Das ist richtig unnötig. Hätten sie auch einfach weglassen können, aber da kriege ich halt nur so minimales Tageslicht. Aber gut.
Ja, besser als nichts.
Ich bin ja hier eh eigentlich hauptsächlich zum Schlafen, von dem ist mir auch relativ egal. Aber ja.
Ja, aber mit dem Tageslicht, das geht mir ja auch so ein bisschen so. Dadurch, dass die ja eigentlich nicht im ersten Geschoss leben, sondern immer im zweiten, habe ich schon Fenster, aber die Häuser sind so dicht nebeneinander gebaut, dass da eigentlich überhaupt kein Licht reinfällt. Und nachts, also hier leuchten den ganzen Tag, sind alle Lampen an, auch Straßenlaternen, alles ist an. Und alle beleuchten ihre Häuser von außen, weil sie irgendwie entweder ihre Häuser zeigen wollen, wenn die schön sind, oder weil sie, glaube ich, auch ein bisschen Schiss haben, dass eingebrochen wird, wenn es dunkel ist. Und deswegen hast du irgendwie gar kein so richtiges Gefühl, wann hier Tag und Nacht ist, weil tagsüber scheint so ein bisschen Licht rein und nachts scheint der Scheinwerfer von den Nachbarn rein.
Ja, ja.
Das ist so wild.
Das ist halt auch so witzig, dass wir so viel über Umweltschutz diskutieren und die halt, also wenn du dann halt irgendwie einen anderen Kontinent betrittst, ist halt so, fuck it all.
Ja, vergiss es. Vergiss es. Seit ich hier bin, denke ich mir, alles, was wir in Deutschland machen, ist völlig scheißegal. Ist ich habe so, in dem Hotel, wo wir, in dem wir am Anfang gewohnt haben, haben wir jeden Tag Frühstück von Plastiktellern gegessen, mit Plastikbesteck. Mm. Wir haben unseren Kaffee in Plastikbechern bekommen. Hier wird alles weggeschmissen, alles, sogar Glasflaschen, schmeißen die einfach in den Müll, weil die werden nicht recycelt. Das kommt alles einfach in die Müllverbrennungsanlage, alles.
Ja, da musst du gar nicht so weit wegfahren. Es gibt ja in Europa auch genügend Länder, in denen nicht recycelt wird.
Ja, also. Aber es macht es irgendwie, das ist die ganze Masse, ne? Dann ist immer Licht an, überall. Dann fahren sie irgendwie ums Eck mit dem Auto, mit der Klimaanlage. Die haben die ganze Zeit die Klimaanlage an. Das ist die Masse. Und diese Feierei, versteht mich nicht falsch, ich finde es geil. Aber die Stadt ist immer zugemüllt mit dem Müll dieser ganzen Feiern.
Ja.
Es ist wirklich verrückt. Und wenn du dir das halt anschaust, jeden Tag, was die da irgendwie, was da auf der Straße für Müll liegt und was die alles machen und wie verschwenderisch die mit allem umgehen, dann denkst du dir, ja gut, dann brauche ich mir jetzt, also dann ist es echt egal, was ich jetzt auf dem anderen Kontinent da treibe.
Das ist schon echt wild. Also als ich in Kanada war, ist es mir auch ganz schlimm aufgefallen mit den Einkaufstüten. Also wenn du einkaufen gehst, dann machen die da 5000 Tüten und es sind aber keine Plastiktüten, die du mehrmals verwenden könntest, sondern es sind wirklich das so papierdünne Einmaltüten, die halt sofort reißen und da kriegst du 5000 Stück von, wenn du mal einen kleinen Einkauf hast und dann denkst du dir so, warum? Also
ja. Ja, in England und in Australien ist es auch so.
Das ist richtig.
Ich habe ja auch neulich Wasser gekauft, weil du kannst das Leitungswasser, also man kann das schon trinken, aber es schmeckt halt richtig eklig, weil es ist halt Wasser aus dem Mississippi, das gereinigt wird.
Mhm.
Und New Orleans ist am Ende des Mississippi, das heißt, naja, am Flussende hast du halt alles, was den Fluss runtergespült wurde, ne?
Mhm.
Und dann ist da halt auch das Wasser ist ziemlich schlammig und so. Und ja, also du kannst es trinken, schmeckt halt aber richtig kacke. Mhm. Deswegen kauft man hier so auch so Wasser in so
Gallonen, also so großen
Gallonen, so Behältern. Und der hat auch einen Henkel, damit du den tragen kannst. Und die Frau an der Kasse hat mir dann diese Wassergallone in zwei Plastiktüten eingepackt und hat mir dann die Plastiktüten gegeben. Weil das ist ja so schwer. Das heißt, eine Tüte reicht nicht. Deshalb hat sie zwei drumherum gemacht.
Ja, das
ich stand da weh. Und war so, okay, aber das hat doch einen Henkel.
Jedes Mal ein Kulturschock.
Voll.
Das Bewusstsein ist halt auch nochmal ein ganz anderes.
Was ich krass finde, ist, dass ich mich hier nachts so viel sicherer fühle, als in meiner dummen Kleinstadt in Deutschland. Ich gehe nachts nicht auf die Straße in meiner Kleinstadt. Gerade sind die Bahnhofsregion ganz schlimm. Und hier macht es mir gar nichts aus, auch weil hier einfach so viele Menschen unterwegs sind und auch so viele Studenten. Ich wüsste einfach, wenn irgendwas wäre, dann bräuchte ich nur einmal laut rufen und da sind einfach so krank viele Menschen um mich rum, dass ich mich einfach wenigstens ein bisschen sicherer fühle. Also es muss ja nicht unbedingt sicherer sein, aber ich fühle mich einfach viel sicherer.
Ja, ich wollte gerade sagen, in so einer Masse hat man ja oft auch den Eindruck, dass man einfach sicherer ist. Also klar, wenn nirgends jemand ist, dann fühlt man sich auch nicht unheimlich, aber dann, wenn halt eine Person kommt, die einem was Böses will und man ist halt alleine, dann ist halt blöd, ne?
Ja, aber man unterstellt ja auch, wenn man allein unterwegs ist, abends oder nachts oder so und es ist niemand auf der Straße und dann kommt eine Person dir entgegen, dann unterstellt man der ja auch automatisch irgendwie so, dass sie gefährlich sei.
Also man zieht es zumindest in Betracht, dass sie es sein könnte und dann muss man halt abwarten, was passiert quasi. Super.
Mir wurde hier auch schon ganz viel Mut zugesprochen, weil ich bin ja so eine ängstliche Person eigentlich. Und die Freunde, die hier in den USA leben, die haben sowas zu mir gesagt wie, ja, also dir muss halt klar sein, ne, selbst wenn die, wenn du das nicht siehst, die haben alle Waffen dabei. Du musst wissen, dass alle Waffen haben, auch wenn du es denen nicht ansiehst, auch wenn du denkst, die haben keine Waffe, die haben eine Waffe dabei. Und ich so, oh Gott, toll, dass ihr mir das gesagt habt. Das beruhigt mich ja total jetzt.
Ja, zur Selbstverteidigung, das braucht man doch.
Dass selbst die Leute, von denen du denkst, dass sie keine Waffe dabei haben, auf jeden Fall eine Waffe dabei haben.
Ja, also davon wäre ich tatsächlich in den USA irgendwie ausgegangen.
Ja, weil es hat halt...
Lauf nie in fremden Vorgarten.
Ja, ja, aber kennt ihr das, wenn man was weiß, aber du denkst so mit Absicht nicht drüber nach.
Ja.
Und dann sagt es dir jemand und dann kannst du ja nicht mehr anders, dann kannst du ja nicht mehr so tun, als wäre es nicht so.
Ja. Ja. Also kannst schon so tun, mal gucken, wie viel es bringt.
Bringt nur nichts, genau. Ja, naja, so viel dazu. Ja, weg sein ist immer spannend.
Ich genieße es auch wirklich in vollen Zügen. So nach 2 Jahren einfach vor sich hin vegetieren. Ich merke auch, dass mein Gehirn wieder so viel besser funktioniert. Also ich hatte wirklich durch dieses nur daheim rumsitzen und depressiv sein so einen richtigen Brain Fog. Einfach so einen Nebel in meinem Kopf, dass ich nicht mehr wirklich gut denken konnte. Und dass irgendwie, ja, und jetzt merke ich, dass da oben wieder irgendwas stattfindet. Zumindest. Das ist schon ganz angenehm.
Ja, so ging es mir. Sagen wir mal, das erste halbe Jahr, letztes Jahr, ging es mir ganz krass.
Ja.
Das war einfach, ja, da war gefühlt so eine Nulllinie. Und es ist dann auch so, ja, cool, du könntest und solltest so viel machen, aber dir fällt überhaupt nichts ein, was du machen könntest, weil, warum?
Ja, und was? Ne? Ja. Also mir ging es jetzt auch in letzter Zeit ganz so, dass ich ganz oft so, dass ich dachte, warum soll ich denn rausgehen, um was genau zu tun?
Ja, irgendwann war sogar spazieren gehen
und
doof.
Hier ist es halt anders, ne? Ja, genau. Du hast irgendwie alle Spaziergänge dieser Welt irgendwie gemacht und was willst du dann noch, also was willst du dann noch machen? Und jetzt sieht man halt irgendwie andere Sachen und hat dann wieder viel mehr Lust, irgendwie auch mal das Haus zu verlassen. Zumal die Kellerwohnung ist einem ja einfacher. Ja.
Same. Ja.
Gut. Sollen wir mal Fragen stellen?
Okay, wer will denn anfangen? Soll ich mal anfangen? Also. Ich habe mich gefragt, welche Eigenschaften nerven euch so richtig bei anderen Menschen? Also einfach so Kleinigkeiten, die euch aber richtig nerven oder auf die Palme bringen.
Also spontan fällt mir nur ein, wenn Leute diese dünnen Schwämme oder diese dünnen Lappen über den Wasserhahn hängen. Das regt mich
Warum?
Auf.
Wo soll man die denn sonst hin tun?
Ja. Hattest du nicht nach Eigenschaften gefragt?
Nicht da. Da gehören die einfach nicht hin.
Okay.
Weil sie machen den Wasserhahn dreckig und wabbeln da rum. Und wenn man den Wasserhahn anstellt, dann werden sie nass. Und das ist einfach, die gehören da einfach nicht hin.
Okay.
Kriegt mich richtig
Interesting
auf.
Take.
Ja, okay. Mit sowas habe ich jetzt irgendwie auch nicht gerechnet.
Aber ist interessant. Oh, gut. Bei dir?
Gibt bestimmt ein paar Sachen. Aber ich würde mal sagen, das Nervigste finde ich eigentlich Unzuverlässigkeit.
Ja, das ist auf jeden Fall nervig.
Das kann ich gar nicht leiden. Also, jeder kann mal was vergessen oder whatever, aber es gibt doch auch so die Menschen, wo du eigentlich schon weißt, du hast, also, ich finde, es gibt dann immer so einen Struggle, weil auf der einen Seite, also du weißt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie zuverlässig sein werden, obwohl sie jetzt sagen, dass sie zuverlässig sein werden, dann versuchst du das zu verhindern und überlegst dir die ganze Zeit, okay, du hast jetzt nur 2 Optionen. Entweder ich sag's jetzt einmal und es wird eh nicht stattfinden. Mhm. Oder ich sag's die ganze Zeit und es findet trotzdem nicht statt.
Ja.
Ja.
Die Frage ist, für was entscheidest du dich dann? Ist die ganze Zeit zu sagen und auf das Beste zu hoffen?
Ich glaube, es kommt auf die Person
an,
ne?
Ja, keine Ahnung. Ich habe manchmal, also es kommt auf die Person an, ja. Also es gibt ja auch Leute, da weiß man, okay, ja, da muss man halt nochmal was sagen und dann passt es schon. Ja, Es gibt ja auch diesen netten Satz, verlass dich auf andere und du bist verlassen.
Ja, es ist aber wirklich so.
Finde ich manchmal, jetzt also so ganz pauschal auch ein bisschen falsch, aber ja, ich glaube, also ich versuche da immer so ein bisschen so einen Mittelweg zu finden, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe auch Leute schon richtig hart genervt mit dem, dass ich es immer wieder gesagt habe. Aber sie haben es ja dann auch nur wieder bestätigt,
ja,
dass es offensichtlich nötig war. So.
Ja, Unzuverlässigkeit habe ich mir tatsächlich auch überlegt. Und auch Unehrlichkeit. Also mir kann man eigentlich, würde ich mal behaupten, alles sagen so. Also selbst wenn es dann vielleicht ein bisschen mies ist. Aber es ist mir tausendmal lieber, als es hinter meinem Rücken zu sagen. Oder wenn man mich auch für dumm verkauft. So, kennt ihr das, wenn halt Leute euch ins Gesicht lügen und ihr wisst halt ganz genau, was erzählt sie da von Scheiß? Aber sie machen es halt trotzdem so. Und dann denkst du dir, das ist einfach so unverschämt.
Also, ja. Ich glaube, ich kenne niemanden, der mir ins Gesicht lügen würde.
Ah, ich habe da schon so ein paar Kandidaten kennengelernt in ja.
Also ich habe da auch schon so ein paar Dinge erlebt, wo ich mir im Nachhinein dachte, ne.
Oh, wenn ihr so tief geht, dann muss ich ja meine Lappengeschichte auch irgendwie ändern, oder?
Ich wollte gerade sagen, aber man kann das Ganze auch wieder ein bisschen oberflächlicher machen. Also klar, ich meine, dass einen das nervt, wenn man ultra angelogen wird, ist ja an sich voll logisch, oder? Ich meine, wer findet das schon geil? So, oh, ich finde es voll okay, wenn Leute mich richtig anlügen. So, ich glaube, das sagt einfach keiner. Aber was ich zum Beispiel super nervig finde dann, wenn man es jetzt mal auf so ein bisschen was Banaleres runterbricht, zum Beispiel, man geht abends weg und irgendjemand, und man hat irgendwie, keine Ahnung, ein paar Tage vorher drüber geredet und Person X sagt, ja, hey, voll cool, ich komme mit. Und anstatt dass dann Person X sagt Samstag, boah, irgendwie ist mir heute aber nicht danach. Es wäre ja völlig in Ordnung, dann zu sagen, ist jetzt blöd. Und dann kommen irgendwie so tausend Ausreden, wo du denkst, ja, sag doch einfach, dass du jetzt keine Lust hast. Tut ja niemandem weh, aber hör doch auf, jetzt rumzulabern.
Also ich muss sagen, früher habe ich das dann auch eher so gemacht, vor allem, wenn ich Leute nicht gut kannte. Aber mittlerweile sage ich einfach, du, weißt was, lass mich heute in Ruhe, ich habe heute keinen Bock. Aber früher war ich, glaube ich, tatsächlich auch ab und zu so.
Ist ja auch in Ordnung. Ja, aber das ist ja auch, ich weiß gar nicht, warum die Leute denken, es ist nicht in Ordnung zu sagen, ich habe da jetzt keine Lust drauf, das ist ja deine Freizeit.
Das sollte man einfach normalisieren.
Ich meine, gut, wenn du jetzt irgendwie schon wochenlang irgendwas geplant hast und am besten noch was gebucht hast oder so, dass man dann nicht hingeht und sagt,
ja,
boah, mir ist jetzt echt nicht nach Skiurlaub.
Ich rede von einem Casual-Treffen und nicht, ja, wir haben zusammen Urlaub gebucht oder du, mir ist heute nicht nach Party, mach du deine Hochzeit mal alleine.
Bei mir ist heute echt nicht nach Hochzeit.
Nee, also
ich
heute nicht.
Ich würde lieber im Schlafanzug rumgammeln. Also sofern ich nicht mit dem Schlafanzug auf deine Hochzeit kommen kann, kommt ich lieber nicht.
Aber witzigerweise, ich kenne auch eine Person, das muss ich jetzt ein bisschen sehr anonymisiert erzählen, die auch Sachen so casual und knapp absagt, die man echt nicht absagt. Es gibt in meiner Welt gibt es irgendwie so Termine, an denen ist man da. Und wenn man da irgendwie nicht da sein kann, dann gibt es da einen guten Grund dafür. Sowas wie eine Hochzeit zum Beispiel. Natürlich kann eine Person nicht zu einer Hochzeit kommen, wenn sie gerade im selben Moment ihr Kind auf die Welt bringt oder so. Aber dieses, das Zugticket für 50 Euro ist mir jetzt zu teuer, ich komme nicht, finde ich schwierig. Also ab einem gewissen Freundschaftsgrad. Ich rede jetzt nicht von, aber gut, ja, ich meine, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 300 Leute zu seiner Hochzeit einlädt, dann ist es einem wahrscheinlich auch egal, ob überhaupt irgendjemand kommt oder nicht, weil, also das können ja nicht 300 super enge Freunde sein.
Ja, wobei ich bei Geld immer vorsichtig wäre, wenn man jetzt hingeht und sagt, ja, ich kann da nicht kommen, weil, keine Ahnung, ich muss meinen Garten umgraben, dann ist es natürlich Schwachsinn.
Nee, ich rede nicht davon, dass jemand kein Geld hat, ich rede davon, dass jemand zu geizig ist, auszugeben.
Ja.
Ich rede nicht von Armut oder von, oh fuck, ich kann es mir nicht leisten, bla bla bla. Davon rede ich nicht. Ich rede von, ja, das ist es mir nicht wert, das auszugeben. Das ist was anderes.
Ja, die Frage ist halt, wo ist deine Schwelle?
Ja, das Ding ist, Hochzeiten finden ja nicht einfach plötzlich mal so statt im Normalfall. Also normal weißt du das ja auch schon.
Stimmt.
einige Zeit schon vorher. Aber ja.
Ja, das finde ich trotzdem ein schwieriges Thema, weil man, je nachdem, wie jemand eben, wie die finanzielle Lage von jemandem ist, kann man ja jetzt auch nicht erwarten, dass derjenige jetzt darauf spart oder sowas.
Nee, ich rede von Geiz.
Ja, genau, bei Geiz. Aber die Frage ist ja, wo fängt Geiz an und wo ist es echte...
Naja, ich würde mal sagen, Geiz fängt da an, wo du deine 4 Freunde zum Essen deine 5 Freunde zum Essen einlädst, um dich zu bedanken, und diese 6 Leute insgesamt aber nur 4 Hauptessen bestellen dürfen, weil es sonst zu teuer wird.
Ja, das ist geizig.
Also kann sein, dass du dir das nicht leisten kannst, 5 Leute und dich selber quasi zum Essen auszuführen. Überhaupt kein Stress. Hat niemand gesagt, dass du es machen musst. So. Aber es zu tun und dann zu sagen, jetzt bestellen wir mal nur 4 Essen, das ist bestimmt so viel, dass alle satt werden, das finde ich dann schwierig.
Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja,
von der Art und Weise.
Du kannst nicht Leute zum Essen einladen und dann sagen, ja, aber jeder kriegt nur einen Salat. Hey, wie wäre es, wenn wir heute alle schön essen gehen? Ich lade euch gerne alle auf den Vorspeisensalat ein.
Kennen, oder? Das haben wir doch mal zusammen erlebt, Nini, dass man irgendwie in der Gruppe essen geht und das war in dem Fall ein Junggesellenabschied und man sagt, okay, hey,
oh Gott, ja.
Wir sind, ich nehme jetzt einfach meine fiktive Zahl, wir sind 10 Leute, inklusive Braut, also Braut ausgenommen, also 9 Leute, wir machen jetzt einfach den vollen Preis.
Ja, und dann wird da rumdiskutiert. Du hast aber eine Vorspeise gehabt und du hast einen Nachtisch gehabt und ich hatte nur Hauptgang und außerdem hast du eine Cola mehr getrunken als ich.
Oh. Ja, ich hatte sowas auch mal im Studium beim Eintritt in eine Institution quasi, wo alle irgendwie den verminderten Preis gezahlt haben von 8 Euro und 2 Leute mussten 10 Euro zahlen, weil sie über 28 waren. Und dann hieß es ja, gut, scheiß drauf, wir nehmen jetzt einfach, keine Ahnung, den Gesamtpreis und teilen den durch die 15 Leute, die dabei sind. Und dann kommt jemand und sagt, das finde ich aber nicht fair, weil 2 Leute hier von uns 15 mussten 2 Euro mehr zahlen und jetzt muss ich das mitfinanzieren. Und du denkst dir halt so, ja, mitfinanzieren. Also wenn es oft um die paar Cent geht, dann zieh sie bei dir ab, dann zahle ich die halt noch.
Aber ich habe auch schon erlebt, dass man eine Rechnung aufstellt und dann eben teilt und dann ist der Betrag, sagen wir mal, was weiß ich, 4,74 Euro und dann hieß es aber, ja, also ich krieg 4,74 Euro von dir. Also ich krieg nicht 5 Euro von dir, ich krieg nicht 4,50 Euro von dir, ich krieg 4,74 Euro von dir.
Ich weiß, sowas habe ich auch schon erlebt. Und du denkst, ja, okay, nimm den 5 Euro und halt's Maul.
Ja, genau, du denkst dir so, weißt du, wenn du diese paar Cent so dringend brauchst, dann nimm den 5er und wir teilen
und
nie wieder was.
Ich kann mir sogar vorstellen, als früher, als man noch Schüler war und wirklich gar kein Einkommen hatte und so, da war man, glaube ich, oder da waren viele noch so ein bisschen genauer bei sowas, da hat man dann nicht unbedingt auf 5 Euro aufgerundet.
Ja. Aber du musst ja auch gar nicht aufrunden, aber wenn du so darauf bestehst, das ist
halt allgemein so Kleinlichkeit,
dass die dazu
Kleinigkeit nervt einfach.
Ja, genau. Knausrigkeit, so, ja. So Detailverliebtheit bei völlig unwichtigen Sachen.
Also was ich noch habe, was aber leider auf sehr viele Freunde von mir zutrifft, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber Picky Eaters, also Leute, die einfach ganz viele Sachen nicht essen. So, ich mag das nicht und das esse ich nicht. Und allgemein so Essen, was jetzt nicht aus Deutschland kommt, finde ich sowieso ganz komisch. Und
kann ich auch immer voll gar nicht relaten.
Ja, ich auch nicht. Also ja, das ist halt so das Ding, ich kann damit einfach nicht relaten. Und das nimmt halt auch einem so ein bisschen die Möglichkeit, essen zu gehen und sowas. Deswegen nervt mich sowas immer. Aber sehr viele Freunde von mir sind Picky Eaters und ich liebe sie trotzdem. Aber es ist schon ein bisschen anstrengend manchmal.
Aber es ist auch ein bisschen Hass dabei.
Ein bisschen Hass ist dabei, ja. Oder Leute, die halt wirklich so null spontan und abenteuerlustig sind. Also ich bin auch absolut nicht der spontanste Mensch auf der Welt, aber so ab und zu, wenn ich zu meinen Freunden sagen kann, hey, hast du Lust, dass wir am Wochenende einen Tagesausflug irgendwo hin machen oder das machen oder dies Und sie dann halt immer sagen, nee, also nee, dann finde ich es mir auch doof. So, das nervt mich dann auch.
Ja, das verstehe ich.
Aber ich habe noch eine Frage an euch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die gut ist oder nicht, aber wir probieren es jetzt aus. Wenn es euch zweimal gäbe, fändet ihr euch dann scheiße oder wärt ihr dann mit euch befreundet?
Ich glaube, es wäre ganz lustig, aber ich glaube, für andere Menschen wäre es ultra nervig. Aber,
ja, die Überlegung hatte ich auch gerade.
Vielleicht würde ich mir irgendwann selber auf den Sack gehen, ist gut möglich.
Ich fände es, glaube ich, schon irgendwie cool, weil ich hätte halt immer jemanden, der mit mir was macht, worauf ich voll Bock habe und kein anderer hat vielleicht Lust drauf.
Ja, aber die Person wäre ja nur, die wäre ja dein Klon quasi, aber du hast ja auch manchmal irgendwie keine Lust.
Ja, aber
ihr würdet ja nicht immer zeitgleich dasselbe denken. Aber es würde uns ja
immer genau gleich gehen. Die hat ja genauso Lust auf Dinge wie ich.
Aber ihr würdet ja nicht immer das Gleiche denken und tun und Lust haben.
Das nicht, aber jeder hätte, glaube ich, die richtigen Argumente, den anderen zu überzeugen, weil wir ja genau wissen, wie der andere tickt.
Ich glaube, es wäre eine Weile ganz lustig und irgendwann würde man halt seine eigenen Macken erkennen und dann wird es schlimm. Ja.
Ja, aber ist es nicht, wäre das nicht vielleicht sogar
wahrscheinlich gut? Schon.
Also ich meine, man kann sich ja schon, ich denke, jeder weiß ja schon auch irgendwie, was so die eigenen Marotten sind und vielleicht würde man die dann nochmal mehr vor Augen geführt bekommen und dann könnte man einen auf Eat, Pray, Love,
Selbstreflexion,
Selbstfindung mit Yoga und autogenem Training machen und dann ist man der perfekte Turbomensch.
Das ist auch mein Ziel, der perfekte Turbomensch zu werden.
So funktioniert es doch, oder?
Du musst einfach nur genug autogenes Training machen, dann wirst du so oder so der perfekte Turbomensch.
Boah, aber wahrscheinlich könnte man sich mit seinem Klon auch wirklich herzhaft streiten.
Ich glaube auch.
Ich glaube, das könnte richtig anstrengend sein.
Ich glaube, ich würde meinen Klon anstrengend finden.
Ja, ich glaube schon alleine, dass du deinen Klon deshalb anstrengend finden würdest, weil dein Klon öfters mal vielleicht etwas rechthaberisch dir irgendwelche Dinge erklären
ganz genau
würde. Du wärst turbo angepisst davon.
Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass ich ja recht habe, ne, und mein Klon auch denken würde, dass er recht hat, würden wir uns ständig zoffen, weil wir beide der Meinung wären, man müsste es so machen.
Und vielleicht
würden wir aber beide denken, dass man es gleich machen muss, wer weiß.
Und vielleicht würdest du dann über dich hinauswachsen und feststellen, es geht nicht immer darum, recht zu haben.
Ja, das denken nur die Leute, die nicht recht haben.
Nee. Wenn es immer nur ums Recht haben geht, dann ist unsere Welt ein sehr schrecklicher Ort.
Ja.
Ach ja. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Würde man die Dinge gleich machen wie sein Klon, weil es ja dein Klon ist? Oder würde dein Klon es anders machen und würde halt denken, dass er es besser weiß als du?
Das kommt auf deinen Charakter dann an. Wenn du so rechthaberisch bist, dann wird es wahrscheinlich schwierig.
Ich habe auch noch eine Frage. Welche Geschichte aus eurer Jugend würdet ihr euren Kindern oder Enkeln am häufigsten erzählen?
Habe ich überhaupt so eine?
Ich glaube, ich wäre so eine cringige Mom, die ihren Kindern erzählt, wie wild und cool sie früher war. Sowas wie, damals in unserer WG, da haben wir immer mega krass gefeiert und wir haben uns immer zusammengesetzt, haben uns getroffen, wollten nur irgendwie so miteinander Abendessen und dann sind die Abende immer richtig eskaliert und wir waren so witzig und ich habe sogar Videos davon, wollt ihr die sehen? Und meine Kinder so, oh nein, oh Gott, jetzt erzählt sie wieder von ihren WG-Zeiten, wie cool und wild sie waren. Dabei waren sie einfach nur peinlich. Sowas in der Art.
Ich weiß gar nicht, ob ich so eine krasse Story habe, wo es sich wirklich lohnt, die zu erzählen. Also es gab schon ein paar lustige Sachen so, aber ich glaube, die findet man auch lustig. Auch nur lustig, wenn man dabei war. Und so, wenn man das jetzt anderen erzählt, dann denken die so, ja und jetzt?
Es geht gar nicht unbedingt per se um was Krasses, sondern einfach, was man halt so erlebt hat, was man auf jeden Fall erzählen würde.
Ich glaube, ich würde einfach erzählen, dass ich dass es so ein, zwei Sommer gab, in denen wir einen festen Spot...
In denen war ich glücklich.
In denen hatte ich noch ein bisschen Serotonin übrig. Nee, in denen war ich halt eigentlich so jeden Tag am selben Spot mit meinen Freunden. Und das war lustig, weil den ganzen Sommer über, also es waren dann halt Sommerferien, und jeden Tag wurden es einfach mehr Leute, die dazugekommen sind, so von unserer Schule und so weiter. Ich glaube, das war halt einfach so ein richtig schöner Sommer. Das würde ich vielleicht erzählen, aber ist jetzt auch nicht super spannend oder so. Aber es ist für mich einfach persönlich eine richtig schöne Erinnerung.
Ja, aber darum geht's ja.
Das Witzige ist, dass original diese Story meine Mutter genau so mir auch schon erzählt hat.
Ja, ich hab tatsächlich auch so eine ähnliche Story, wobei das sich dann nochmal anders entwickelt hatte und ich dann irgendwann weg war, und dann war da gefühlt jeder, bis sie irgendwann diesen Platz geschlossen haben, dass man da nicht mehr hinkommt.
Ja.
Was würdest du denn erzählen, Nina? Hast du irgendwas Lehrreiches für deine Kinder in Kado?
Was Lehrreich?
Ist kein gelben Schnee. Nein.
Aber du musst es auch so richtig ernst aufziehen. So, Schatz, setz dich mal kurz hin, wir müssen über sprechen.
Wir müssen reden.
Also, ich habe was in meiner Jugend erlebt, das muss ich dir jetzt einfach mal erzählen. Ist kein gelben Schnee.
Also ich glaube, es gibt irgendwie auch so viele Sachen. Also ich fürchte dieses, dass man so wild war und so, ich fürchte, das würde mir wahrscheinlich ähnlich gehen, dass ich sowas erzähle. Aber ich glaube, was ich auf jeden Fall erzählen würde, wären unsere alten Halloween-Partys in meiner alten WG. Und ich glaube, von denen würde ich auf jeden Fall erzählen, weil die unglaublich lustig waren und wir eine sehr, vom Look her, eine sehr passende WG für Halloween hatten. Und wir irgendwie immer, also ich hatte immer Essen geplant und tagelang gemacht und irgendwie dekoriert und weiß der Kuckuck. Also es gab irgendwie, es war gefühlt, glaube ich, eine Woche Vorbereitung und noch viel länger davor irgendwie mit Kostümplanen und machen und so. Und die Partys waren einfach schon legendär, würde ich jetzt sagen. Und ich glaube, von denen würde ich erzählen. Ich war auch seitdem einfach nie wieder auf so einer coolen Halloween-Party.
Ich weiß noch, in einem Jahr, da war richtig gut, bis wir in die Stadt gegangen sind, also zumindest für mich. Und das ist so interessant für mich im Nachhinein, weil es mir jetzt scheißegal wäre. Aber damals hat mir das super viel ausgemacht. Da war ich als Katniss Everdeen unterwegs, nice. Aus Die Tribute von Panem. Und was ich nicht wusste, ist, dass irgendwie ein paar Tage davor, vor Halloween, wurde so ein Sextape von Jennifer Lawrence geleakt. Und
jetzt bin ich gespannt, und was haben, genau dich gestört hat.
Ja, dann haben mich tatsächlich super viele fremde Leute darauf angesprochen, dass ja jetzt von mir diese Sextapes im Internet zu sehen wären. Und ich habe immer gesagt, sag mal, seid ihr blöd? Ich bin nicht Jennifer Lawrence.
Auch wenn es so aussieht.
Ich bin einfach jemand, der verkleidet ist als Katniss Everdeen.
Ja, auch wenn es schon sehr nah dran ist.
Ich weiß, ich sehe genauso aus, aber...
Ja, super nah dran. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich... Genau, ich sehe quasi, ich bin jetzt Zwilling quasi. Und super viele Leute haben dann halt zu mir gesagt, ja, hahaha, von dir gibt es ein Sextape, bla bla bla. Und ich immer, nein, gibt's überhaupt nicht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, warum habe ich mich da so drüber geärgert? Warum?
Das sind doch einfach nur Sinn.
Idioten, die einen Scheiß halt gelabert haben.
Du hättest ja auch lachen können und sagen können, ja, wenigstens hatte ich Spaß dabei oder so.
Ja, aber da hat mir das super viel ausgemacht. Weiß auch nicht.
Das habe ich tatsächlich nicht mal mehr mitbekommen. Also ich wusste nicht, dass es von der ein Sextape gibt. Und das habe ich irgendwie auch nicht mehr mitbekommen, dass du dafür...
Aber mir würde auch bis heute keine gute Antwort drauf einfallen. Alles, was man dazu sagen könnte, wäre alles so dumm. So, du bist ja so eifersüchtig, dass es von dir kein Sextape gibt, du hässlicher Spast.
Ja, vor allem Männer sind in der Regel sehr, sehr eifersüchtig darauf, dass es nicht von ihnen ist, das Sextape.
Dein Sextape würde niemand sehen wollen, du Pickelgesicht.
Aber witzig, dass dir das so viel ausgemacht hat.
Also, falls ihr es nicht wusstet, meine absolut beste Fähigkeit, die ich habe, ist schlagfertig.
Ja. Es fällt einem doch immer hinterher das Beste.
Ja, aber auch ein. Hinterher fällt mir nichts Gutes ein. Ich bin ich Schlagfähigkeit, Fähigkeitsstufe minus 40.
Wie, kennst du das nicht, wenn man nach irgendeiner Situation dann, ja, was fuck. Weiß ich, in der Dusche steht und sich denkt, ja. Jetzt könnte ich dir voll gut antworten. So, nochmal 2 Stunden zurück. Aber ich habe mittlerweile festgestellt, manchmal ist es auch gar nicht das Schlechteste, einfach gar nicht zu reagieren.
Einfach wissend nicken, dann fühlen sie sich am ehesten noch bedroht. Einfach nur wissend nicken und denken.
Ja, ich hatte einmal die Situation, dass ich habe in der Innenstadt gewohnt mit einem Anwohnerparkausweis und Parkplätze waren hart umkämpfte Ware, vor allem ab einer gewissen Uhrzeit. Und ich bin halt relativ spät nach Hause gekommen und habe aber auf Anhieb einen Parkplatz gefunden. Ich bin quasi innerlich niedergekniet, dass ich diesen Parkplatz gefunden habe. Und ich musste halt seitlich einparken. Und das Problem war, dass direkt am Rand von diesem Parkplatz zum Gehweg war eine Straßenlaterne. Deswegen habe ich halt sehr nach rechts gestarrt, damit ich die Straßenlaterne sehe, wenn ich einparke, dass ich da halt nicht dagegen fahre. Und plötzlich hat irgendjemand gegen meine Fahrerseite, gegen das Fenster gehauen, so dong, 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 dong. Und ich habe mich halt voll erschrocken, weil ich halt überhaupt nicht nach links geguckt habe. Und dann habe ich das Fenster so einen Spalt runtergelassen und dann stand da ein sehr wild gewordener deutscher Mit-50er-Boomer, der mich lautstark angebrüllt hat, dass hier nur Anwohnerparken sei. Und ich war so überrumpelt, also es war irgendwie, ich war den ganzen Tag in irgendwelchen Vorlesungen, ich war super müde und ich konnte gar nicht reagieren. Ich habe ihn nur so angeguckt und habe so nach rechts auf meinen Anwohnerparkausweis gezeigt. Und dann hat er mich wutentbrannt angeschaut und ist einfach wieder umgedreht und gegangen. In sein Auto gestiegen, weil er kam halt die Straße lang, hat sein Auto wohl neben meinem angehalten, ist ausgestiegen, hat die ganze Straße blockiert und also hat dann auch eine Autoschlange hinter sich, um mich zur Sau zu machen. Wahrscheinlich, weil er gesehen hat, aha, das Kennzeichen, das steht von hier. Ja. Und dann ist er ausgetickt. Aber ich glaube, es war im Endeffekt gar nicht schlecht, dass ich nicht irgendwie geantwortet habe, weil ich irgendwie in seine Wut gar nichts reingegeben habe. Ich habe einfach nur stumm auf diesen Parkausweis gezeigt, weil ich einfach so überrumpelt war.
Ja. Ich hatte das aber auch schon 2-mal.
Es war aber halt auch einfach so dieses, weißt du, wenn man das in so einem Comic sehen würde, irgendjemand schlendert so irgendwo lang und rechnet so mit nichts und plötzlich wird man irgendwie so ultra angefaucht und man braucht dann ja auch kurz, um zu verstehen, um was geht's eigentlich, weil man hat ja überhaupt nichts gemacht, was es rechtfertigen würde. Und also ich habe dann manchmal das Gefühl, bis man in dieser Realität angekommen ist, was jetzt gerade eigentlich passiert, ist die Situation halt auch schon wieder vorbei.
Ja, das Problem ist so ein bisschen, wenn Leute, gerade wenn Unbekannte mich anschreien, dann fange ich ganz oft an zu weinen. Und das macht einen halt super, wie sagt man?
Also dann nimmt man halt auch den Wind aus den Segeln nehmen.
Dann nimmt einen keiner mehr ernst, wenn du dann hingehst und sagst, ich weine nur, weil ich super wütend bin, weil sie mich anschreien. Sie haben kein Recht, mich anzuschreien.
Ich habe auch noch eine Frage. Was ist der schlechteste Film, den ihr jemals angeschaut habt?
Spaceballs.
Mit diesem abfälligen Ton.
Und Oldboy. Sorry, ich weiß, das ist irgendwie ein Film, den finden Leute total geil. Die gehen mega auf diesen Film ab. Irgendwie super berühmter Klassiker in der, weiß ich nicht, was für einer Welt. Aber also
mir geht's mit den meisten Filmklassikern so, to be honest. Verrat's keinem. Ich als Filmstudentin, ich werde geächtet, wenn ich das zugebe. Aber es ist ganz bei ganz vielen so.
Also zu mir wurde damals ja gesagt, als ich Oldboy, mir wurde auch gesagt, du musst Oldboy unbedingt
angucken. Ja, und dann habe ich den angeschaut. Wir haben den nicht verstanden, den Film.
Genau, und da habe ich gemeint, und es war so, und wie war's? Und so, ja, also irgendwie hat der mir nicht so gefallen. Ja, dann hast du ihn nicht verstanden. Mhm.
Aber Film, das sind Filmdudes. Das sind die klassischen Filmdudes. Die Film studieren und denken, sie hätten irgendwie, keine Ahnung, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ganz furchtbar.
Aber der hatte kein Film studiert. Das war einfach nur ein Typ, der
den Film halt unglaublich gut fand. Und ich kann voll verstehen, dass wenn man selber einen Film, eine Serie oder so richtig, richtig gut findet, dass einem das fast persönlich wehtut, wenn dann jemand sagt, oh, ich mochte es nicht so. Aber ich habe nicht mal gesagt, ja, was für ein Drecksfilm. Ich habe einfach nur gesagt, also meins, es hat mir einfach, mir persönlich hat es nicht gefallen. Nicht immer unbedingt, weil der Film schlecht war, aber ich kann mit dem Thema nicht sonderlich viel anfangen.
Ja, aber das ist tatsächlich, das ist so ein bisschen so ein Running Gag bei, ich sag jetzt mal, weiblichen Filmstudenten, dass es halt immer so Filmdudes gibt. Also die müssen nicht mal Film studieren, aber es sind halt Typen, die meinen, die ganzen Klassiker und alles sind ganz toll und alles, was halt irgendwie bisschen mehr Mainstream ist oder, nein, was heißt Mainstream, was jetzt halt irgendwie neuer ist oder so, ist alles scheiße. Und die sind immer so drauf. Die werden auch richtig, ja, die versuchen halt, die dann einfach irgendwelche Filme zu mansplainen. Das ist einfach anstrengend.
Es ist so interessant, dass es in jedem, ich glaube in jeder fachlichen Berufsrichtung, mal vollkommen egal, was es ist, gibt's. Und ich kenne es vor allem von Männern, so Typen, die irgendwie ihre Meinung über alle anderen stellen. Ich kannte auch mal einen, der hat Physik studiert und der war der Meinung, dass Physik ja die einzig wahre Wissenschaft ist. Ja, alle anderen Wissenschaften quasi, wenn man mal ganz genau hinschaut, kommt ja auch nur wieder auf Physik zurück.
Ja, dann soll er doch bitte mal alle anderen Wissenschaften wegstreichen und gucken, wo er dann sitzt.
Vorsicht, wenn dann quasi noch jemand ankam und der hat noch nicht mal irgendwie was Naturwissenschaftliches studiert. Mm. Das waren die ganz großen Vollidioten. Aber so Leute, die sind nur so Chemie studieren, ja, wie dumm. Weil er studiert ja quasi die wahre Wissenschaft.
Ja, aber Ninja, Mathematik ist die wahre Wissenschaft. Das weiß doch jeder.
Nein, bei Mathematik war Physik auch untergeordnet. Ich weiß nicht mehr, was genau der Grund war, aber es war ganz klar, das ist alles nur Sinn und Zweck. Wenn du mal ganz genau hinschaust, geht alles auf Physik zurück.
Ja. Heinz, du bist einfach der Geilste, wir wissen's.
Mhm. Ja, aber zu mir hieß es, Mathematik ist die einzig wahre Wissenschaft und Informatik ist nur die kleine, dumme Schwester von Mathematik.
Natürlich. Ah,
ja, gut zu wissen.
Gut, ja. Schön, dann haben wir das auch geklärt.
Aber noch zum Film.
Stimmt, Vicky, was ist dein Hassfilm?
Was ich richtig schlimm fand, war halt der dritte Hobbit-Film. Ja, weißt du noch, Lindy, da waren wir auch zusammen im Kino.
Weiß ich gar nicht mehr.
Du bist sogar noch mal extra mit mir und noch einer Freundin reingegangen.
Echt?
Dann warst, glaube ich, davor schon drin. Und ich saß den ganzen Film über da, wusste nicht, ob ich lachen oder heulen soll, weil ich fand einfach alles so absurd. So, oh, hier haben wir noch eine Liebesgeschichte. Nun sieht es aus wie in einem Computerspiel. Wir springen hier irgendwelche Treppen hoch. Oh, der Bösewicht kommt zurück. Er hat doch überlebt. Und ich dachte, was erlebe ich hier?
Aber das ist ja auch, da muss man fairerweise sagen, ne? Das ist ja, was die aus dem Hobbit gemacht haben. Das
ja, Buch ich weiß.
Ist ja
ich
ganz anders.
Spreche strikt vom Film.
Ja, genau.
Aber den schlechtesten Film, den ich je gesehen habe, würde ich sagen, ist Bleis.
Bleis kenne ich gar nicht.
Dann habe ich mal in der Sneak gesehen und es geht um so Gentechnikversuche und so. Und
ah ja, ich erinnere mich. Darüber haben wir schon mal geredet, glaube ich.
Ja, und also dieser Film, ihr könnt es ja mal googeln. Er hat erstaunlicherweise auf Wikipedia wird behauptet, dass er gute Rezensionen hat. Ich weiß nicht, wer so einem Film gute Rezensionen hat. Das ganze Kino hat nur noch gelacht. Die Hälfte ist gegangen, weil es einfach furchtbar war.
Mir ging es da letzt so, wir müssen gerade, weil ich einen Kurs in Filmgeschichte habe und der bezieht sich nur auf die 90er und 2000er und wir haben halt immer als Aufgabe so drei Filme aus verschiedenen Genres von den 90er und 2000, die halt beliebt waren, irgendwie Filme anzuschauen. Wir suchen uns da immer ein paar raus und müssen dann halt in der nächsten Stunde drüber reden. Und dann haben sich die Jungs halt Anchorman rausgesucht und ich wusste nicht, was Anchorman ist. Als ich dann gegoogelt habe, habe ich gesehen, okay, ja, es ist halt so ein richtiger Meme-Film, weil da ganz viele Memes herkommen. Und ich habe es dann angeschaut und ich musste mich wirklich, wirklich, wirklich durchquälen, weil es einfach, ich habe nicht einmal gelacht, keine Ahnung, es soll ein Comedy-Film sein. Ich fand den einfach nur richtig schlecht. Das ist so ein richtiger, schlechter, alter Dad-Humor. Aber es gibt ja auch lustigen Dad-Humor, aber das war halt einfach nur furchtbar so. Und dann, also ich mag auch ganz viele cringige und schlechte, humorvolle Filme, so wie, keine Ahnung, How High oder White Chicks oder so. Da kann ich wirklich von Herzen drüber lachen. Aber Anchor Man, das war wirklich einfach eine Qual für mich. Vom Anfang bis zum Ende.
Also White Chicks wäre nicht, also es, sorry, würde ich mir nie reinziehen.
Niemals. Das wiederum finde ich halt lustig, aber
gar nicht mein Humor. Nee, das ist auch das Problem bei mir bei Spaceballs gewesen. Soll ja auch so lustig sein angeblich, aber ich kann da einfach nicht drüber lachen, wenn die dann mit einem Kamm in der Wüste stehen und sagen, würde ich kämmen die Wüste.
Oh, wow.
Super witzig.
Das ist ja auch extrem lustig.
Ja, und also, weiß ich nicht.
Nina findet es obviously lustig. Filme.
Ja, ich kann mir das unter gewissen Umständen schon lustig vorstellen. Aber ich finde, lustige Filme sind tatsächlich finde ich, schwierig. Also, ich glaube, mit den lustigsten Filmen, den ich damals richtig lustig fand, keine Ahnung, ob ich den heute noch so richtig krass lustig finden würde. Es ist auch schwer zu beurteilen, weil wenn du halt einmal einen Film gesehen hast und den lustig fandest, dann kennst du ja die Witze schon. Aber ich habe damals den Wichser, den fand ich unglaublich lustig.
Wirklich? Okay. Mhm. Ja, ich meine, das ist halt ultra persönlich so. Also es gibt da ja auch kein richtig oder falsch. Aber
ja, nee. Aber also, ja, Comedy-Filme.
Aber ich finde es halt tatsächlich super schwierig, allgemein lustige Filme zu machen, weil Humor halt sich auch so unterscheidet.
Ja. Stimmt, ja.
Und ich meine, der Wichser ist von 2004. Ja, also es kann gut sein, dass ich den heute nicht mehr lustig finde.
Also ich habe mehr Spaß an Trash-Filmen, die ich weiß gar nicht, ob die
Sharknado 1 bis 10.
Ja, ob die lustig sein sollen, also ob das ein bisschen Absicht ist oder ob die halt einfach
sowas wie eine Dokumentation
so sind oder. Also ich hatte unfassbar viel Spaß mit diesem Nicolas Cage-Film. Wie heißt der denn nochmal?
Death Rider oder so.
Nee, Willy's Wonderland heißt der, glaube ich.
Siehst du, bei Nicolas Cage bin ich schon raus. Da renne ich schon so weit, wie ich nur irgendwie kann.
Ich eigentlich auch. Aber der ist, wir haben einen Freund und der ist irgendwie Nicolas Cage-Fan so ein bisschen. Und dann gucken wir manchmal Nicolas Cage-Filme an. Und eigentlich bin ich da auch raus. Aber Willy's, ich glaube, der hieß Willy's Wonderland, der war deshalb so gut und wir hatten deshalb so einen guten Abend mit diesem Film, weil der halt komplett bescheuert ist. Und der, sagt euch Five Nights at Freddy's was?
Ja. Ja, also ich habe davon gehört, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt.
Und der Film ist so wie dieses Computerspiel. Mhm. Nur, dass Nicolas Cage halt quasi der Spieler ist, sage ich jetzt mal. Und die haben auch die Lizenzrechte nicht bekommen. Das heißt, es ist so ein Abklatsch davon. Es ist herrlich. Es ist ganz, ganz fantastisch. An sowas habe ich Spaß. Aber nicht an Filmen, die witzig sein wollen und so Witze machen.
Ja, das ist manchmal schwierig. Also es muss halt schon ein spezieller Humor sein. Keine Ahnung, also sowas wie Hangover könnte ich mir halt immer noch angucken, ohne Probleme. Es ist halt immer so geil.
Ja, aber da fand ich den ersten auch lustiger als den zweiten.
Ja, gut, ist meistens so.
Gar nicht mal, glaube ich, weil der per se lustiger war, aber der Plot war ja irgendwie derselbe. Ja, ja. Und beim ersten Mal war das halt doch so neu.
Ja.
Wobei das mit dem Affen schon auch gut war. Und war nicht auch das mit dem zweiten, dann das mit diesem Face-Tattoo bei diesem Zahnarzt?
Ja, ich glaube. Bin mir nicht sicher, aber.
Und das fand ich sehr witzig. Aber mehr weiß ich auch gar nicht mehr drüber.
Ja. Aber es gibt so einige Filme, wo ich einfach irgendwann gesagt habe, nee, Mann. Also holt mich einfach nicht ab. Aber ist ja auch okay. Ich find's nur schlimm, wenn dann manche das halt so gatekeepen und meinen so, nee, also das ist wirklich, das ist Filmkunst und alles andere ist Trash. Ich möchte mir nur einen 6-stündigen Film in Schwarz-Weiß über den Krieg reinziehen. Das ist wahre Filmkunst.
Ich meine, ich kann mich auch nur unbeliebt machen, wenn ich zum Beispiel, ich gehöre zu den Leuten, die Breaking Bad nicht geil fanden.
Oh, ich auch. Ich finde Breaking Bad echt.
Ich habe es auch in der Mitte der zweiten Staffel ausgemacht, weil ich gemerkt habe, okay, ich gucke jetzt gefühlt seit 7 Folgen halt immer noch die nächste Folge, ohne dass ich denke, wow, wie geht's weiter, sondern ich gucke halt weiter, weil ich gucke halt weiter und irgendwann habe ich ausgemacht und dann haben auch schon Leute zu mir gesagt, genau ab dem Moment wird's richtig geil und für mich war es da einfach irgendwie schon vorbei. Und es kann ja sein, dass die Serie super geschrieben ist und dass die Story dann noch sich richtig entwickelt und voll gut wird und so, aber mich hat's halt nicht abgeholt.
Es sind ja so viele Faktoren, die damit spielen, ob du das magst oder nicht. Zum Beispiel, ich halte es für eine oder vielleicht die beste Serie, die es gibt, aber ich kann es auch total nachvollziehen, wenn man es nicht mag, weil ich einfach auch sehe, das hat von der Kamera und von allem her einfach so einen dokumentarischen Flair und ich kann das voll verstehen.
Die Kamera, ja, die hat doch auch Auszeichnungen bekommen.
Kann gut sein, ja. Und ich kann es aber nachvollziehen, dass...
Ich fand die Kamera so scheiße. Die
ich kann es nachvollziehen. Also das muss man halt mögen. Ich fand es mega geil, aber mir ist bewusst, dass das nicht jedem sein Bier ist. Und das sollte man auch einfach irgendwie akzeptieren. Aber es gibt da so ein paar Leute, die da so drauf rumhacken und meinen, ja, dann verstehst du nichts von Film. Das regt mich so auf.
Ja.
Wie gesagt, ich finde, es ist halt einfach eine super individuelle Sache und mich nerven einfach generell Leute, die irgendwie meinen, ja, sie sind jetzt irgendwie die Filmgötter, weil sie irgendwie das und das feiern und ach, komm, geh mir weg.
Mhm.
Ja, also ich hätte schon noch ein paar mehr Folgen, aber ich glaube, wahrscheinlich wird die Folge eben noch viel zu lang.
Ich habe auch am Anfang irgendwie überhaupt gar nicht erzählt, was ich gerade eigentlich so treibe. Fällt mir auf.
Ja, mach mal noch.
Ja, ich mache eigentlich tatsächlich relativ viel, gerade mit Shooten und heute war ich auf einer Demo und mit Arbeiten läuft eigentlich auch ganz gut gerade. Ich warte immer noch auf mein Probearbeiten und ich habe mir tolle neue Technik gekauft, die mich sehr glücklich macht.
Ist immer gut. Ja. Es war noch eine Frage von mir. Auf was freut ihr euch denn dieses Jahr am meisten, so ganz generell?
Also ich habe ja seit jetzt 2 Jahren eine Wall of Hope zu Hause. Mhm. Unglaublich vielen Konzerttickets. Da freue ich mich auf jedes einzelne. Ich freue mich drauf, dass ich eventuell tatsächlich bald eine Festanstellung haben könnte. Schauen wir mal. Und dass ich dann umziehe und ja, alles Mögliche so. Und hoffentlich viel Urlaub. Aber den kann ich ja gerade nicht so wirklich planen, aber...
Ich freue mich auf jeden Fall auf den Sommer. Ich freue mich, glaube ich, so wie noch nie auf den Sommer. Mhm. Und vor allem, da jetzt die Spritpreise sowieso so teuer sind, werde ich einfach mein Fahrrad wieder rauskramen. Und es ist eine Sache, die ich tatsächlich schon ewig lang vorhabe, weil ich als Teenie so viel Fahrrad gefahren bin und das einfach so geliebt habe, im Sommer durch die Stadt zu tuckern mit meinem Oma-Bike. Aber... Ich habe mich halt einfach, also ich fühle mich nachts nicht mehr wohl, wenn ich auf dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bin. Und deswegen bin ich immer Auto gefahren, weil ich weiß, okay, ich komme nach Nachteinbruch zurück und dann will ich nicht so unterwegs sein. Aber ich habe jetzt einfach gesagt, okay, nee, du machst das jetzt einfach wieder. Du kannst nicht immer nur in Angst leben, so. Und da, deswegen, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, wieder allgemein auch tagsüber mehr Fahrrad zu fahren.
Ach, ja, auf ein bisschen... Keine Ahnung, ich glaube, auf Normalität kann man sich irgendwie nicht freuen, weil es gibt irgendwie keine Normalität mehr. Also ich glaube, so die Normalität in Anführungsstrichen von vor 5 Jahren, zu der kommen wir einfach nicht mehr zurück.
In Deutschland vielleicht nicht, nee.
Ich kann es mir zumindest gerade nicht vorstellen, keine Ahnung.
Aber ich glaube, das wird schon irgendwie, weil ich habe hier jetzt auch halt mit Leuten geredet, die über den Hurricane Katrina damals, da haben die Leute, also mir jetzt hier halt auch erzählt, dass nach diesem Hurricane quasi alles halt kaputt war und es war keine Kultur mehr da und die Leute hatten ja irgendwie fast ihr ganzes Hab und Gut verloren und es gab natürlich keine Bars mehr, keine Theater mehr, keine Musik mehr in der Stadt, die irgendwie so, ja, fokussiert auf diese Musik, auch auf diese Musikszene und Kulturszene ist, war irgendwie alles weg und am Arsch. Und die haben auch zu mir gesagt, sie dachten, das kommt nicht mehr zurück. Und jetzt kommt es aber wieder, also es ist wieder da.
Es braucht halt seine Zeit, aber man muss es halt wieder aufbauen.
Das braucht seine Zeit, aber ich denke, das wird schon.
Also so meinte ich das gar nicht. Mir geht es eher so mit der weltlichen Entwicklung.
Ja, so generell, ja.
Kann ich mir so eine,
schwierig gerade alles.
Kann ich mir so eine Dings nicht so richtig vorstellen. Ich keine Ahnung, ob man davon in in New Orleans oder in den USA viel mitbekommt, aber das mit der momentanen Lage ist hier, glaube ich, schon ein sehr drückend präsentes Thema.
Ja, absolut.
Ja.
Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht noch eine Lösung geben könnte.
Ja. Ein Herzinfarkt also, von Putin.
Ich glaube, dass jetzt im Detail, also es ist, glaube ich, ein viel zu großes, kompliziertes Thema, um das jetzt im Detail durchzudingen. Dann haben wir noch mal 2 Stunden drauf. Aber ja, es ist irgendwie, es ist gerade so eine merkwürdige Situation zwischen mir persönlich geht's eigentlich gut, aber man hat trotzdem so ein Weltschmerz und so ganz viel, was irgendwie nicht gut ist und die allgemeine Situation belastet einen trotzdem. Ich versuche halt, ja, dass die alte Methode so wenigstens im Umfeld irgendwie was Positives zu tun.
Ich habe auch das, also ich kriege halt irgendwie mit, aber das geht eigentlich schon länger so, aber jetzt, es wird halt immer stärker, finde ich, dass so eine gewisse Nostalgie oder so eine Nostalgie in der Luft liegt. Alle sagen irgendwie, oh, ich weiß nicht, seit 3, 4 Jahren geht irgendwie alles immer weiter den Bach runter und irgendwie wird es auch immer nur schlimmer. Das ist so eine Abwärtsspirale und keine Ahnung. Ich stelle es bei so vielen fest, dass da irgendwie so eine Frustration da ist. Obwohl jetzt Corona und so wieder ein bisschen bergauf geht, dass es halt irgendwie gefühlt immer eine Scheiße nach der anderen ist und die Leute einfach nur frustriert sind.
Aber Corona geht in Deutschland nicht mehr.
Nein, das nicht, aber weißt ich meine...
Klar, es wird gelockert, aber die Zahlen steigen, Lauterbach warnt, das ist im Grunde alles beim Alten. Weißt du, es ist...
Ja, aber ich denke, Weltschmerz gab es ja auch schon immer und auch in den Jahren zuvor. Und, ja, also ich will das gar nicht relativieren oder sowas, aber ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, was so um einen rum passiert, aber man darf sich davon auch nicht komplett unterziehen lassen.
Ja, ist halt schwierig. Ich meine, klar gibt es genügend Konflikte und so auf der Welt, aber es ist halt, glaube ich, schon, das ist ja was man im Journalismus schon im ersten Semester lernt, dass ein Dinge, die halt näher an einen dran sind, auch einfach mehr gefühlsmäßig betreffen. Es ist ja auch selbst hier so, dass du die Flüchtlinge ankommen siehst, wenn du irgendwie am Bahnhof bist. Und ich meine, ja, ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt ganz fatalistisch unterwegs sein will, der Dritte Weltkrieg ist nicht mehr ausgeschlossen.
Ja, ich will damit nur sagen, dass wir halt relativ wenig Einfluss haben, ne? Und das ist...
Nee, das ist ja auch das, was ich meinte. Weltpolitisch natürlich nicht. Wir können halt nur um uns rum irgendwie... Ja. Was tun und das mache ich ja auch. Also, keine Ahnung. Aber es ist trotzdem, glaube ich, was einen oder was die Leute hier gerade so schon sehr beschäftigt.
Und ja, klar.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich hatte es auch mit einem Bekannten davon, so, keine Ahnung, als der Kalte Krieg vorbei war in den 90ern und so. Das war irgendwie so the golden times. Irgendwie die Welt war irgendwie gut. Mhm. Ich meine, natürlich, es gab den Bosnienkrieg und da in Jugoslawien und das ganze Leid und so, das möchte ich auch in keinster Weise schmälern. Ich war damals halt noch ein Kind, ich kann das jetzt nicht recallen. Ich habe da jetzt mit 5 Jahren nicht irgendwie voll das Background-Wissen über diesen Krieg und über diesen Konflikt dort. Aber da war zumindest, glaube ich, war da irgendwie die Stimmung anders und friedlicher. Ja, und man hatte irgendwie so den Eindruck, dass das jetzt irgendwie so, das so ist es jetzt. Und jetzt merkt man plötzlich, es ist irgendwie gar nicht unbedingt so. Also es kann so schnell wieder kippen. Und
ja.
Das ist schon
irgendwie. Ja, wie gesagt, irgendwie, also ich kenne tatsächlich auch in meinem Umfeld gerade kaum jemanden, der sagt, ich bin gerade sehr zufrieden und glücklich. Irgendwie sind ganz viele noch sehr frustriert und irgendwie läuft es privat bei ganz vielen noch nicht jobmäßig oder mit Beziehung oder weißt du was ich. Irgendwie haben so viele zu mir gesagt, ja, keine Ahnung, vor noch 5 Jahren war irgendwie noch alles besser. Das ist ganz komisch. Also es ist irgendwie so gerade so eine Abwärtsspirale, die so gefühlt in der Luft liegt und die irgendwie alle so ein bisschen runterzieht und das ist irgendwie sad. Aber
ist auch voll so. Finde ich auch. Wobei ich, wie gesagt, ich kann, ich kann mich eigentlich, wenn ich jetzt nur auf mich und meine Situation schaue, dann gibt es sicher Dinge, die ich mir noch irgendwie wünschen würde. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht per se sagen, ich habe, also um Gottes Willen, es wäre vollkommen bescheuert zu sagen, meine Situation ist irgendwie furchtbar und nicht gut. Ich bin so schon glücklich mit meinem Leben. Aber klar, ich kann halt mein, also ich kann mich ja aus allem, was um mich rum passiert, auch nicht einfach vollkommen ausklammern und sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich bin glücklich, danke, tschüss.
So, ja, also nee, das ist ja auch Quatsch. Aber ja, man darf sich halt auch nicht, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht, wie soll ich sagen, dass man sich da nicht zu sehr vereinnahmen zu sehr mit rein lässt.
Ja, klar. Aber man will halt, also zumindest geht es mir so, was heißt man will, ich möchte mich davon nicht zu sehr vereinnahmen lassen, weil davon hat halt auch niemand was. Also wenn ich jetzt irgendwie betäubt, heulend nur noch zu Hause sitze, weil ich alles so schrecklich finde, dann helfe ich auch niemandem so, auch also mir nicht und sonst auch niemand anderem. Deshalb meine ich ja dieses irgendwie so im eigenen Umfeld dann irgendwie aktiv sein, ist halt so das, ja, was man halt irgendwie machen kann, irgendwie.
Das war ein gutes Schlusswort, genau. Das war ein gutes Schlusswort, finde ich.
Ja.
Ja, dann hoffe ich, dass euch unsere erste Folge der neuen Staffel sozusagen gefallen hat. Und dass ihr in Zukunft wieder gerne einschaltet.
Wir hatten quasi auch schon wieder sowas wie den Downer der Zeit am Ende. Wir haben jetzt Downer der Woche, aber ich meine, das ist irgendwie, ist irgendwie schon fast zu wenig des Jahrzehnts, für das, was es tatsächlich ist.
Ja. Auch also, ja, der Downer einer Generation.
Dieses ganze Elend und so, das ist.
Aber ja, immerhin gibt es uns und wir können aber über irgendwas lachen.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich Inseln schafft, in denen man einfach auch mal lacht. Weil, ja, wie schon gesagt, es ist halt auch niemandem geholfen, wenn man sich davon komplett runterziehen lässt. Dann lieber die Energie nehmen, die man hat und, keine Ahnung, irgendwo mit anpacken, spenden, was man halt machen kann. So.
Also gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein.
Tschüss. Mach jetzt gut. Ciao, ciao.
Tschüss.